Hallo, wir sind Hans Onkelbach und Christian Herrndorf und ihr hört Kohle, Knast und Kaviar, den True Crime Podcast der Online-Zeitung 4.0 aus Düsseldorf. Wir sprechen hier über Kriminalfälle aus der Landeshauptstadt von Nordrhein-Westfalen und mein Kollege Hans hat diese Fälle ganz überwiegend als Polizei- und Gerichtsreporter begleitet, das heißt die Ermittlungen gesehen, die Prozesse und kann uns aus erster Hand berichten, was damals passiert ist. Das gilt auch für den heutigen Fall, zu dem wir jetzt die Nachrichten hören.
Im Februar 2008 erschüttert ein Finanzskandal die Düsseldorfer High Society. Die Polizei durchsucht die Häuser und Büros von Unternehmer Franjo Pot sowie den Sparkassenvorständen Heinz-Martin Humme und Karl-Heinz Stiegemann. Der Verdacht: Bestechung, Untreue und Insolvenzverschleppung. Den beiden Bankern wird vorgeworfen, leichtfertig Kredite in Höhe von 9,2 Millionen Euro an die Technikfirma Maxfield vergeben zu haben. Im Gegenzug sollen sie teure Geschenke erhalten haben.
Hans, Verona Pot hat nicht unmittelbar was mit der Geschichte heute zu tun. Die Beteiligten sind andere, aber sie ist natürlich die prominenteste Figur in einer Stadt, die keine Prominenten hat, Düsseldorf. Das ist sehr stark in den 90ern passiert. Vielleicht kannst du das nochmal für alle, die etwas später geboren sind oder die es nicht mehr so in Erinnerung haben, nochmal zusammenfassen. Also wer ist Verona Pot?
Sie ist im Prinzip aufgetaucht wie aus dem Nichts. Und am Anfang wusste man noch gar nicht so richtig, wo kommt die überhaupt her. Also sie ist geboren in Bolivien, 1968 in La Paz. Ihr Vater hat damals da gearbeitet, Deutscher. Und die Familie ist ein paar Jahre später, war sie noch Kind, zurückgegangen nach Deutschland, hat in Hamburg gelebt, wo der Vater auch herkam. Da ist sie damals zur Schule gegangen, hat die Schule aber nicht abgeschlossen. Das heißt Hauptschule, nicht abgeschlossen. Hat eine Schneiderlehre gemacht, nicht abgeschlossen. Und hat im Prinzip schon damals als Mädchen angefangen, ihre Optik zu vermarkten. Die sah, das war ein sehr hübsches Mädchen. Verona ist damals in der Modelszene unterwegs gewesen, hatte verschiedene Auftritte. Und am Ende war sie sogar einmal Miss Germany. Sie wurde allerdings einige Jahre später mit einem Schlag berühmt, als sie Dieter Bohlen heiratete.
Daran erinnere ich mich noch. Das war eine sehr kurze Ehe, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Die war nur ein paar Wochen. Die Eheschließung war auch nicht auf langfristige Dinge angelegt. Die haben nämlich, soweit ich weiß, in Las Vegas geheiratet.
Ja, da ist meistens große Liebe nicht im Zentrum der Geschichte.
Nein, und da kannst du auch so ein Drive-In machen oder sowas. Also die haben geheiratet und ein paar Wochen später haben die sich aber auch schon wieder getrennt. Dann haben die sich mal kurz versöhnt. Und aus der Ehe gibt es eigentlich einen legendären Talkshow-Auftritt von Verona, wo sie unter Tränen erzählt, wie Dieter sie verprügelt hat.
Oh.
Und das hat er dann aber sehr vehement zurückgewiesen, hat dann aber eingeräumt, ihm sei dann mal die Hand ausgerutscht, nachdem sie ihn tätlich angegriffen hatte. Also
viel Drama.
Die Deutschen, alle Gossip-Fans haben sich natürlich geweidet an diesem Skandal. Und damit war die auf einmal berühmt. Na, jeder kannte ihn.
Ja.
Also die Kombi Dieter Bohlen und Verona, damals hieß sie noch Feldbusch. Wobei ich nicht weiß, ob sie seinen Namen angenommen hat damals.
Das, ich kann mich nicht erinnern. Ich glaube, die ist dann als Moderatorin auch unter dem Namen Verona Feldbusch bekannt geworden.
Und dann hat die also ganz merkwürdige Sendungen gemacht für so Privatsender. Eine hieß, glaube ich, Piep. Und da hat sie mit ihrer piepsigen Stimme, die hat ja eine sehr individuelle, sehr piepsige Stimme, hat sie über sexuelle Themen geredet und das war eigentlich eher lustig. Das hat sie bei uns dann reingegeben, weil sie gesagt hat, ihr würde das zu pornografisch, was alle wiederum sehr belustigt hat. Also sie wurde berühmt, sie wurde zu einer Werbeikone und zwar durch zwei Dinge. Sie hat mal für Spinat Werbung gemacht, der mit dem Blub, das ist, ich glaube, das steht sogar inzwischen, das könnte sogar bald oder ist schon im Duden. Und dann hat sie für ein Telekommunikationsunternehmen einen Werbespruch rausgehauen, der hieß, da werden Sie geholfen.
Das ist eine Auskunft gewesen, ne, glaube ich.
Ja, es war eine Auskunft oder so. Und sie hatte ein bisschen Probleme mit der deutschen Sprache immer, ne? Ich nehme an, das lag daran, dass sie halt lange in Bolivien gelebt hat. Ich würde mal so sagen, ihre Grammatik war nicht immer hundertprozentig, aber was mich damals schon beeindruckt hat, jeder hat die für blöd gehalten, ne? Oder viele haben gedacht, was ist denn das für eine dumme, ne? Das war die nicht. Und die war auch so clever, dass sie diese sprachliche Schwäche hat die zu ihrem Markenzeichen gemacht. Und das hat super funktioniert. Dieser Spruch, da werden sie geholfen. Also ich bin sicher, den kannst du heute noch allen möglichen Leuten erzählen. Die wissen sofort, wo der herkam. Hm. Das war Verona.
Okay. Wie ist sie nach Düsseldorf gekommen?
Also die war viel in Deutschland unterwegs. Auf allen möglichen Events tauchte die auf, im Fernsehen tauchte die auf. Und dass sie nach Düsseldorf gekommen ist, wird am Ende gelegen an dem Mann, den sie dann kennenlernte, nämlich Franjo.
Genau, der ist zwar in unserem Fall eine der Hauptfiguren, aber ansonsten eher ein Mann des Hintergrunds. Erzähl uns ein bisschen was zu dem. Wer ist Franjo?
Franjo Pot ist, könnte man sagen, Franjo Pot 2.0. Es gibt nämlich einen Franjo Pot Senior Und der ist im Bereich Meerbusch, Düsseldorf, ist er in der Baubranche eine große Nummer gewesen. Er ist inzwischen tot. Der war Architekt, der war Bauunternehmer, der hat alles Mögliche gemacht. Und der muss unglaublich viele Immobilien nicht nur gebaut haben, sondern auch gekauft haben und vermarktet haben. Der hat sich dann irgendwann in Meerbusch auf der Stadtgrenze zu Düsseldorf, hat er sich ein Anwesen gekauft, das heißt Mönchenwerth. Ist eine riesige Villa in einem schönen alten Stil, in einem riesigen Garten, fast parkähnlich. Und gegenüber liegt ein Gasthof, der heißt auch Mönchenwerth, der gehört ihm auch. Und da lebt die Familie, also Teile der Familie, seine Frau, seine Witwe lebt da heute noch. Und wenn du das siehst, dann ahnst du schon, über welche Kapitalmöglichkeiten wir da reden.
Okay, und was hat Franjo daraus gemacht oder wie ist er in dieser Familie aufgewachsen?
Ich habe den vor vielen Jahren erst mal ein paar Mal erlebt. Und ich fand den immer ganz nett. Ein gut aussehender, blonder Typ, irgendwie lächeln im Gesicht. Und ich habe mal eine böse Story über den geschrieben in der RP. Da lautete die Überschrift Franjo Pot, Doppelpunkt, blond, nett, von Beruf Sohn.
Okay.
Das war böse.
Ja. Hast du das jemals zurückgenommen oder bereut?
Nee.
Okay.
Also er hat, da kommen wir ja gleich zu seiner Firma und so, er hat natürlich versucht, was Eigenes zu machen. Aber er ist natürlich in einer Familie groß gewachsen mit seinem Bruder übrigens. Sein Bruder, die sind aufgewachsen, die Jungs, in einer richtig reichen Familie. Und da ist die Versuchung groß, dass du das so genießt und nicht viel selbst machst. Er hat's probiert auf jeden Fall, das kann man sagen.
Und da scheint es auch größere Liebe zu sein zwischen Verona und Franjo, weil die beiden tatsächlich seit vielen Jahren verheiratet sind. Ja. Sie hat seinen Namen angenommen.
Ja, ja. Das war übrigens damals, war das auch das... Finde ich, muss man mit Respekt sehen. Die ist damals gefragt worden, Verona Feldbusch, das ist eine Marke und jetzt änderst du den Namen. Und hat die gesagt, das ist mir egal, ich heirate diesen Mann, weil ich den liebe, also nehme ich seinen Namen an. Und das haben alle, fanden das gut und aus Verona Feldbusch wurde Verona Pot. Und das hat der Marke keinen Abbruch getan.
Also wir nehmen den Podcast ja jetzt Ende 2024 auf und tatsächlich haben die im Mai 2004 geheiratet. Das heißt, sie sind inzwischen 20 Jahre verheiratet.
Ja.
Und soweit man das von außen sagen kann, glaube ich, auch da immer noch glücklich und zufrieden.
Die haben zwei Söhne mit dem älteren Sohn, der auf den schönen Namen San Diego hört. Macht sie sogar einen Podcast oder zumindest hat sie, ich glaube, den macht sie auch noch. Der heißt Podcast. Und der Junge, ein bildhübscher Kerl, muss man sagen, der macht inzwischen seine eigene Karriere, natürlich unterstützt von der Mutter durch deren Beziehung und so. Die sind im Augenblick, wirken die wie eine Bilderbuchfamilie. Wohnen auch nicht mehr in Mönchenwerth, sondern haben vor ein paar Jahren in einer Gegend in Meerbusch, Meererbusch heißt das, haben die sich ein Haus gekauft oder gebaut. Da wohnt zum Beispiel auch Armin Pattberger von Rheinmetall, da wohnt der alte Klü Senior. Da wohnte Albert Eickhoff. Also man kann an den Namen schon
keine
sehen,
dass das Wohngegend.
Das ist keine sozialer Wohnungsbau da. Also ich würde sagen, da ist kein Haus unter 3, 4, 6 Millionen oder sowas.
Dann kommen wir mal zu den etwas weniger bekannten Protagonisten unserer Geschichte, nämlich den Sparkassenvorständen, von denen wir vorhin in den Nachrichten gehört haben. Heinz-Martin Humme und Karl-Heinz Stiegemann. Was waren das für Männer?
Ja, du hast es schon gesagt, das war die Spitze der Stadtsparkasse Düsseldorf. Humme war Nummer 1, Stiegemann war sein Stellvertreter. Humme kam von der Commerzbank, war eigentlich kein Sparkassengewächs. Stiegemann war Sparkassengewächs, der war schon länger da. Das waren halt Finanzen.
Wenn du so rumdruckst, möchtest du eigentlich mehr sagen. Vielleicht mal eine Typbeschreibung. Also Heinz-Martin Humme, was war das für ein Typ Banker? Es gibt ja nur unterschiedliche, also eher zurückhaltende, eher extrovertierte Banker.
Also das Wort extrovertiert würde mir schon einfallen bei ihm. Er war sehr präsent.
Okay.
Sag ich mal. Er war so ein bulliger Typ, durchaus umgänglich. Ich habe den mehrfach getroffen, also zu Interviews. Und typisch war halt, er lud dann ein zum Interview in die oberste Etage der Stadtsparkasse an der Berliner Allee, wo der Vorstand saß. Und da hatten die so eine Art Casino mit einer kleinen, da kam dann ein Koch und hat was zu essen gemacht. Und ich drück's jetzt mal vorsichtig aus. Also es wurde dann nicht nur Wasser getrunken. was damals aber nicht so ungewöhnlich war. Wir reden ja
Mitte
hier
der Nullerjahre, über, ne? Das ist.
Ne, also Nullerjahre, so ich sag mal 2000, 2002, da traf man sich zu einem Lunch. Und da gab es natürlich auch ein Gläschen Wein oder zwei oder drei.
Ja, das ist tatsächlich auch wieder was man sich so ein bisschen bewusst machen muss. Ne? Das liegt erst in Anführungsstrichen 20, 25 Jahre zurück. Aber es hat da wirklich in der Wirtschaft nochmal einen massiven Umbruch gegeben, was diese Sachen angeht. Das eine ist immer das Thema Compliance, ne, was sich komplett verändert hat. Ja. Also heute würdest du wahrscheinlich irgendwie ein Süppchen essen und gucken, dass keiner mehr als 20 Euro bezahlt. Und das andere ist tatsächlich, dass dem Alkohol auch noch deutlich mehr zugesprochen wurde, als das heute der Fall ist, ne, wo alle beim Wasser bleiben.
Und danach ist man zur Arbeit gegangen, ja, was also heute auch hängt aber vielleicht mit dem Alter zusammen, schwer vorstellbar ist. Er war ein sehr präsenter Mann. Er hatte in der Finanzbranche auch offenbar einen Ruf, dass er also sich auskannte im Geldgeschäft. Und dass er zur Stadtsparkasse geholt worden war durch den damaligen Oberbürgermeister Jochen Erwin, das hatte auch einen Hintergrund. In der Zeit gab es bei mehreren Sparkassen in Deutschland, also aber auch in Düsseldorf oder vor allen Dingen in Düsseldorf, hatte man die nicht wirklich konkret formulierte Idee, aus diesen eher betulichten Geldinstituten größer agierende Banken zu machen. Die Stadtsparkasse ist ja keine Bank, aber die machen ja Bankgeschäfte. Und Erwin hatte garantiert die Vision, Stadtsparkasse Düsseldorf, eine der 10 größten in Deutschland. Ich glaube, die stand damals auf Platz 7 oder 8, also ziemlich hoch von ganz Deutschland. Und Erwin träumte natürlich davon, ein großes Geldinstitut in der Stadt zu haben, wo also die großen internationalen Finanzbewegungen mit abgebildet wurden. Und ihm war aber völlig klar, dass das mit den Sparkassengewächsen, die es halt so gab, nicht machbar ist. Das waren ja Leute, die auf Seriosität, Solidität setzen. Und denen war sowas eher unsympathisch. Also hat er rumgeguckt und hat dann von der Commerzbank Heinz-Martin Hummel geholt. Und der sollte das machen.
War Stiegemann dann so ein Gegenpart? Also weil du sagst, der war schon lange bei der Sparkasse.
Der war, Stiegemann war kein Gegenpart. Der war durchaus bereit, auch in diese Richtung zu gehen. Und da gab es also nach außen keinen Zwist. Ja, aber das Schwergewicht war halt Hummel, ganz klar. Und so trat er auch auf. Ja, und das war ganz klar ein Produkt von Jochen Erwin.
Wie würdest du Stiegemann charakterisieren?
Das ist insofern schwierig, weil ich von dem ein paar Internas weiß, die also, sagen wir mal, merkwürdig sind. Also der war im Haus hoch umstritten, weil man also von ihm wusste, dass er auch schon mal 5 Grade sein ließ. Und was mir damals einige Mitarbeiter erzählt haben, das klang schon ziemlich komisch. Das waren also eine Menge kurioser Geschichten, die aber vielleicht auch darauf basierten, dass er halt unbeliebt war. Die mochten den nicht, weil der hatte wohl ein sehr, ich drück's mal höflich aus, unglückliches Auftreten Mitarbeitern gegenüber.
Wie hat sich das Verhältnis zwischen Erwin und Hummel entwickelt? Also hat Hummel diese Hoffnung, die Joachim Erwin in ihn gesteckt hat, erfüllt?
Das ist eine Frage, die haben wir uns damals schon gestellt. Warum hat er den geholt? Hat das funktioniert? Also ich sag mal, das Ding hat 2 Ebenen. Auf der einen Ebene Hummel, der mit Sicherheit zumindest am Anfang Erwins Erwartungen erfüllt hat. Aber was Erwin, glaube ich, falsch eingeschätzt hat, war, dass Hummel ein unglaubliches Selbstbewusstsein hatte. Und als er diesen Job hatte als Sparkassenchef, ne, der ihm ja auch eine ziemlich große Unabhängigkeit auch vom Oberbürgermeister gibt, ne? Im Grunde kann der Oberbürgermeister dem gar nichts. Der kann eigentlich, als der agiert als Sparkassenchef, ziemlich selbstständig. Er hat natürlich den Verwaltungsrat, das Kontrollinstrument, das die Stadt besetzt. Und da war Erwin auch Vorsitzender. Aber am Ende war Hummel sehr unabhängig und hat das auch ausgespielt. Und ich glaube, das hat Erwin nicht gefallen. Und dann hatte Hummel noch ein paar andere Sachen an der Hacke, die Erwin auch nicht gefallen hat.
Okay, das heißt, in Summe haben wir zumindest eine Konstellation, wenn wir jetzt gleich zu unserem eigentlichen Fall kommen, wo man zumindest, sagen wir mal, persönliche Schwierigkeiten zwischen diesen beiden Protagonisten, Hummel und Erwin, hat, die vielleicht die eine oder andere Entscheidung, die dann getroffen wird, auch beeinflusst hat.
Ja.
Um das noch vorsichtig anzudeuten und dann jetzt einzusteigen.
Ja, also die anfänglich bestimmt gute Kombination oder gute Beziehung war dann nach relativ kurzer Zeit, war die genau das Gegenteil. Okay.
Kommen wir mal wieder zu allen Protagonisten oder denen im Zentrum, nämlich Pot und diesen Sparkassenvorständen. Wie sind die zusammengekommen? Also wie haben die sich kennengelernt und wie ist diese Beziehung entstanden?
Das war eine Geschäftsbeziehung. Also Pot hat ja seine Firma Maxfield Anfang der 2000er Jahre gegründet. Am Anfang auch sehr erfolgreich. Er hat versucht, über einen MP3-Player, hat er eingeführt, hat die aufgepimpt, zum Teil auch optisch übrigens. Und das hat am Anfang auch gut funktioniert. Er war Kunde der Stadtsparkasse. Und so haben die sich kennengelernt.
Okay, und ist dann eine persönliche Beziehung da entstanden?
Ja, ist entstanden. Und nach meiner Einschätzung war das so, dass vor allen Dingen Hummel, aber auch Stiegemann das einfach toll fanden, so ein Glamour-Paar wie die Pots auf einmal zum Kundenkreis zu gehören. Hinzu kam, was damals die meisten nicht wussten, und ich wusste es nur, weil ich da in der Gegend auch gewohnt habe, in der Nähe, die waren fast Nachbarn.
Okay.
Das Ehepaar Pot, Verona und Franjo, hat in Mönchenwerth in diesem Riesenhaus der Familie gelebt. Ne? Das ist, wenn du von Düsseldorf Richtung Meerburg guckst, ist das auf der rechten Seite des Rheindeichs. Luftlinie 300 Meter entfernt auf der linken Seite des Rheindeichs, direkt am Damm, wohnte Hummel.
Ja, ich habe das Haus, glaube ich, vor Augen, was du meinst, ja.
So ein kleines, auch hübsch, also nicht zu vergleichen mit der Villa von Pot, ein kleines hübsches Haus, direkt am Deich mit einem großen Garten, einem Swimmingpool drin. Ich kenne das deshalb, weil ich da damals oft gejoggt bin oder nachher mit dem Hund lang gegangen bin. Du konntest vom Deich da immer reingucken. Und ich wusste, da wohnt Hume. Und das heißt, die waren auch privat, waren die in der Nähe. Und es hat auch viele private Treffs gegeben, wie sich nachher herausstellte. Und dann meistens im Hause von Poth.
Weißt du was bei diesen Treffen besprochen worden ist? Also ist das dann eher was, wo man zusammen Mensch ärger dich nicht spielt? Oder kommt das Geschäftliche dann wieder mit da rein?
Also es ist im Grunde ganz normal, dass du, wenn du mit einem geschäftlich liiert bist und du triffst den privat, dann redest du auch über das Geschäft. Was der Hume damals, glaube ich, überhaupt nicht erkannt hat, ist, dass der persönlich die Poths nicht interessiert hat. Der war, ich glaube nicht, dass die wild drauf waren, mit dem befreundet zu sein. Aber als die Firma Maxfield da nicht so doll lief und man brauchte Kredite, war es natürlich nett, den also, sagen wir mal, im privaten Umfeld zu erleben. Und Hume, der das auch toll fand, hat natürlich sich davon auch beeinflussen lassen. Also es gibt eine Zeugenaussage, wurde mir so geschildert, dass bei einer Party bei Poths oder von Poths organisierte Party, wo die alle waren, es zur Sprache kam, dass Poth mal wieder, also einen Kredit brauchte und Hume dann so im Prinzip im privaten Rahmen gesagt, ja komm, machen wir. Also was braucht er, eine Million, gib ihm zwei oder so. Also ich gebe das jetzt mal so ungefähr wieder, wie das damals geschildert worden ist. Und offen gesagt, ich glaube, dass das so war.
Ja, man kann es sich zumindest sehr, sehr gut vorstellen, ne? Dass du jemand, der dann in so einen Kreis kommt, da natürlich auch entsprechend irgendwie auftreten möchte, souverän, lässig und so weiter. Ja. Als wären irgendwie eine Million eben, wie das so oft in der Branche heißt, Peanuts. Und dann machst du natürlich da auch ein bisschen...
Genau, da machst du einen auf dicke Hose. Und der hat gedacht, ich gehöre jetzt hier zu diesem Kreis. Hm. Never ever. Das war rein geschäftlich von Poths Seite.
Ich würde mir gerne nochmal das Geschäftsmodell von Maxfield angucken. Du hast schon gesagt, die haben MP3-Player eingeführt, damals aus Asien, auch zunächst hier relativ erfolgreich etabliert. Wir sind aber wieder in den Nullerjahren. Das heißt, in einem Zeitalter, wo es den iPod von Apple schon gab und wo dann eben auch immer mehr Telefone zu MP3-Playern geworden sind. Was hat das mit dem Geschäft von Maxfield gemacht?
Wie auch einigen anderen ist es Maxfield so ergangen, dass sie mit dieser Entwicklung, dieser neuen, ich nenne es mal Unterhaltungselektronik, das hat ja keiner vorher gesehen. Und das hat natürlich deren Geschäft ganz entscheidend geschwächt. Und am Anfang ist das gar nicht so übergelaufen, seine Firma Maxfield. Die hatten durchaus zweistellige Millionenraten Umsätze. Aber dann kamen halt verschiedene Konkurrenten auf den Markt, unter anderem das iPhone, womit keiner gerechnet hat, dass auf einmal du so ein Ding hast, mit dem du Musik hören kannst, Fotos machen kannst und so weiter. Und das hat seine Firma entscheidend nach unten gedrückt. Außerdem hat er genau in der Zeit hat er angefangen zu expandieren, alle möglichen Büros eröffnet.
Okay.
Und hatte halt im Prinzip die Kosten gingen nach oben. Ja,
und die Einnahmen runter.
Okay,
das ist natürlich wirklich bitter. Dann verstehe ich aber auch, warum der die Kredite braucht. Nur kann man ja, also auch wenn das jetzt etwas jovial da auf Partys gelaufen ist und so weiter, kann man ja trotzdem nochmal gelegentlich in der Sparkassenzentrale vorbeigucken und dann doch ein paar Sicherheiten hinterlegen. Ist das passiert oder ist da tatsächlich dann weiter so jovial, das heißt, hieß einfach, weiß dem Poth mal x Millionen an als normalen Kredit zum Zinssatz 3,5?
Echte Sicherheiten gab's.
Okay.
Es sind, erinnere mich, dass irgendwann mal davon die Rede war, dass irgendwelche Warenbestände als Sicherheit genannt wurden. Aber diese Warenbestände waren angesichts der technischen Entwicklung, die waren zumindest nicht das wert, mit dem sie in den Büchern, die Zahlen nicht wert, die in den Büchern standen. Ne? Und mit den Krediten, also mal ganz vorsichtig formuliert, auch die Sparkasse hat sich in der Beurteilung des Geschäftes geirrt. Also wenn die gefragt haben, wir brauchen einen Kredit über 500.000, bekommen dann einen nach dem Motto, komm, wir gehen dir lieber 1,5 Millionen, damit du wieder flott wirst. Das zeigt ja auch, dass die im Grunde auch nicht wirklich wussten, was da passierte. Und da kommt meines Erachtens wieder dieser Glamour-Faktor. Wenn das einfacher Kunde Fritz Schmitz aus Odenbach gewesen wäre, da hätte die Sparkasse viel früher auf die Bremse getreten. Aber es war Ehepaar Poth. Hm. Verona Poth, also ein bisschen übertrieben, na schon, eine Werbefigur, sehr bekannt, sehr populär. Und da hat man natürlich gedacht, ja, im Notfall hilft ihr Mann auch mit ihrem Geld, ne? Und deshalb war die Sparkasse da sehr großzügig, zu großzügig.
Wie ist das Ganze dann aufgeflogen?
Durch mich. Und zwar, aber ich habe das natürlich nicht irgendwo, mir ist das nicht vom Himmel vor die Füße gefallen, sondern ich nenne jetzt mal nicht den Informanten, aber er war eine 1A-Quelle. Ich bekam einen Anruf von dieser 1A-Quelle aus dem politischen Bereich und diese 1A-Quelle wies mich darauf hin, dass es in einem Fachblatt zur Telekommunikation und Unterhaltungsbranche, also es gibt ja für alles Fachblätter. Mhm. Und das war eine Publikation, deren Namen ich noch nie gehört hatte, die sich hauptsächlich beschäftigte mit dem Thema Unterhaltungselektronik. Und ich wurde darauf hingewiesen, dass es in der neuesten Ausgabe dieses Blattes, es war so ein kleines Magazin, einen Bericht gibt über die Pleite der Firma Maxfield und was das für die Stadtsparkasse Düsseldorf bedeutet. Und klar, da habe ich gedacht, was? Erstens kannte ich Maxfield nicht. Ich kannte zwar Franjo Poth, ich kannte Verona Poth, aber ich hatte überhaupt nicht auf dem Schirm, dass der eine Firma hatte und mit dieser Firma auch ein paar Jahre lang Geld verdient hat. Punkt eins. Punkt zwei, ich kannte dieses Blatt nicht, aber habe mir das besorgt und lese da diesen Bericht, wo genau das drin stand. Daraufhin habe ich die Staatsbaukasse natürlich angerufen und habe gesagt, was sagt er denn dazu? Und an der Reaktion konnte ich merken, da ist wirklich was los. Dann habe ich Mitglieder des Verwaltungsrates angerufen, also Politiker, die ja das Kontrollgremium sind. Und siehe da, ich nenne auch keine Namen, die wussten das schon. Und ich habe noch die Formulierung im Ohr, dass einer sagte, ja, da stehen 7 bis 9 Millionen Euro im Feuer. Den Begriff kannte ich bis dahin auch nicht.
Ich ahne, was das bedeutet, ja.
Ja, ich ahnte es da auch, ne? So, also habe ich weiter ein bisschen recherchiert und siehe da, ich hatte auf einmal vor mir die Story, dass die Stadtsparkasse Düsseldorf die Firma von Franjo Poth großzügig unterstützt hat mit Krediten, dass die Firma von Franjo Poth aber pleite geht oder schon ist und dass die Stadtsparkasse Düsseldorf wahrscheinlich auf die Rückzahlung dieser Kredite wird verzichten müssen. Und das bisher keiner wusste, bis auf ein paar Leute im Verwaltungsrat und natürlich der Vorstand. Hm. Und das haben wir damals in der Rheinischen Post haben wir darüber berichtet. Also und als das damals noch Print, aber auch online, aber als das dann bei uns erschien, war natürlich sofort platzte die Bombe. Hm. Und dann ging das da los.
Okay, heißt das, dann schalten sich auch Polizei und Staatsanwaltschaft schon ein?
Ja, das ist mir bis heute nicht ganz klar, ob die da schon ermittelt haben oder angefangen zu ermitteln. Weil es gibt ja verschiedene Straftatbestände. Es gab zum einen, tauchte relativ schnell der Verdacht auf, dass es nicht nur nette Partys bei Poths oder Einladungen zum Abendessen oder so gab, sondern dass auch Geschenke von Poth in Richtung Vorstand.
Heißt Bestechung gegangen. Am Ende.
Bestechung, genau. Es tauchte der Verdacht auf Bestechung, also Bestechlichkeit für beide Seiten. Ich besteche oder werde bestochen. Da gingen also Ermittlungen los und es stand ganz schnell der Verdacht im Raum der Insolvenzverschleppung.
Okay.
Und das ist ein Straftatbestand. Wenn du heute weißt, in einem halben Jahr bin ich pleite, da kannst du nicht sagen, ich warte jetzt erstmal ab und guck mal, sondern da musst du, um deine Gläubiger, also um die Leute, die von dir Geld kriegen, zu schützen, musst du die Hand heben und musst sagen, pass auf Leute, ich habe hier ein Problem.
Und damit die das Maximum noch bekommen, dessen was noch irgendwie zu holen.
Richtig, genau. Damit die noch möglichst viel von dem Geld, was ihnen zusteht, auch wirklich bekommen. Und der Verdacht stand auch ganz schnell im Raum.
Ist denn dieses leichtfertige Kreditvergeben, ist das auch in irgendeiner Weise ein Straftatbestand? Ist das sowas wie Untreue?
Es kommt natürlich drauf an, wie du das machst. Da gibt's Fahrlässigkeit, da gibt's Vorsatz oder also grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz. Hier in dem Fall, es war schon sehr grob fahrlässig, was da gelaufen ist. Auf jeden Fall war der Verdacht der Untreue stand im Raum.
Okay, das heißt, das haben wir so als Komplettpaket. Dann würde ich als Polizei oder Staatsanwaltschaft auch mal vorsichtig aufbrechen und mal die ein oder andere Wohnung besichtigen gehen.
So war das auch. Also es sind Büros, sowohl Poth wie auch Sparkasse, durchsucht worden. Es lief der übliche Fahndungsapparat gegen die Person. Und das war natürlich für die eine absolute Katastrophe. Vor allen Dingen für die Sparkassenleute. Weil ein Bankgeschäft hat ganz viel mit Vertrauen zu tun, mit Seriosität. Mhm. Und die war zu der Zeit, sagen wir mal, ausbaufähig. Ja.
Das heißt normalerweise, dass man sehr schnell, also auch aus dem politischen Raum, jetzt oder städtischen Raum reagiert. Das heißt, man muss die eigentlich freistellen nach normalen
Maßstäben.
Ist das passiert?
Und das ist auch relativ schnell passiert. Also vor allen Dingen Erwin, der Oberbürgermeister, hat da unglaublich Druck gemacht. Man muss dazu sagen noch, und auch bei ihm spielt der menschliche Faktor eine Rolle. Wir reden über das Jahr 2008, wo das Ganze richtig hochkommt. Mhm. Erwin war todkrank. Der war mehrere Jahre vorher, hatte man bei ihm Krebs festgestellt und er hatte immer behauptet, das sei im Griff und er sei behandelt worden, er sei geheilt. Das hat er auch so zwischen 2004 und 2006, hat man ihm das auch geglaubt. Aber ab 2007 ungefähr sah man ihm an, dass er krank war. Der war ohnehin nie sehr kräftig, der war nie dick oder so. Der wurde immer schmaler, bleich. Und hier, als das hochkochte im Frühjahr 2008, man kann es nicht anders sagen, er war vom Tode gezeichnet. Und ich habe damals auch den Eindruck gehabt, er will das noch, er wusste, dass er bald sterben würde, glaube ich. Er ist im Mai dann auch gestorben, im Mai 2008. Und er wollte das vorher, wollte der diese Nummer noch abschließen. Und das hat er auch geschafft. Eine der letzten Pressekonferenzen, die er gegeben hat, war ich dabei, oben im Turm der Stadtsparkasse, da sitzt dieser sichtlich todkranke Mann da und verkündet den Rauswurf von Heinz-Martin Hume.
Wie ist die Nachfolge der beiden geregelt worden?
Man hat jemanden genommen, der schon da war.
Okay.
Es gab ein anderes Vorstandsmitglied, Peter Fröhlich hieß der. Der war im Vorstand und der war mit Hume völlig über Kreuz. Ich kannte den, Peter Fröhlich, ein Kölner übrigens, hörbar. Und der hat damals schon in sehr vertraulichen Gesprächen immer schon zu mir damals auch gesagt, es gibt Dinge, die soll ich im Vorstand unterschreiben, die unterschreibe ich nicht. Das hat ihm am Ende auch viele Pluspunkte eingebracht. Der war in keinster Weise irgendwie von diesem Skandal berührt. Der war, insofern war der sauber. Und als Hume weg war, hat man, um ganz schnell eine Lösung zu finden, hat man ihn zum Vorstandsvorsitzenden gemacht. Das war innerhalb weniger Tage, okay, saß er da.
Was haben die Ermittlungen ergeben? Also das ist ja parallel dazu gelaufen. Also zum einen sind diese Suspendierungen und Rauswürfe, aber die Ermittlungen laufen ja weiter. Ist dabei irgendwas rausgekommen, was die jetzt wirklich belastet zu diesen Tatbeständen, die wir gerade genannt haben?
Am Ende muss man, aus heutiger Sicht kann man nur sagen, das Ganze ist ein bisschen ausgegangen wie das Hornberger Schießen. Also der Stiegemann ist wirklich wegen Bestechlichkeit, hat er eine Strafe bekommen, weil der hat nämlich von Poth einen Fernseher geschenkt.
Daran erinnere ich mich auch noch ganz dunkel. Ich kriege die Geschichte nicht mehr richtig zusammen, aber ich erinnere mich, dass es irgendwie ein großer, also ich weiß nicht, ob es damals schon Flachbildfernseher gab, auf jeden Fall einen sehr großen Fernseher gab, den er wohl bekommen hat und auch irgendwie eingefordert hat. Also das muss irgendwie sehr kurios gewesen sein.
Also es war wirklich, weißt du, Stadtsparkassenvorstand, der verdient richtig viel Geld. Und damals fing das gerade an mit den sogenannten Flachbildschirmen. Die waren nicht sehr flach. Die waren, ich sag mal, 10, 15 Zentimeter dick. Also im Vergleich zu heute waren das Klötze.
Ja, aber nicht mehr Röhrenfernseher, wie es die davor
gab. Genau, im Vergleich aber zu den Röhrenfernseher, die es übrigens auch schon in der Größe gab, aber das waren richtige Trumps. Und da kam auf einmal diese Flachbildschirme und anscheinend wollte er so ein Ding unbedingt haben. Und Poth hatte natürlich aufgrund seiner Firma gute Verbindungen in diese Branche. Also gab es dann das Geschenk eines Flachbildschirms, den Stiegemann angeblich auch eingefordert hat, damals von Poth, und den hat er auch bekommen.
Also ich habe mal irgendwo gelesen, dass der Stiegemann tatsächlich verlangt haben soll, dass er diesen Fernseher bekommt. Ansonsten gäbe es bei den Krediten demnächst Probleme oder auch erschwerte Bedingungen.
Das ist damals so kolportiert worden. Ich glaube, dass das stimmt. Und er hat dieses Ding auch gekriegt, aber am Ende hat ihn das den Job gekostet und sein Renommee.
Wie hat man dem Stiegemann das denn nachgewiesen?
Man hat die Bedienungsanleitung des Fernsehers gefunden bei ihm.
Das heißt, der Fernseher war weg, aber die Bedienungsanleitung war noch da.
Er war, ja.
Okay, gut.
Wahrscheinlich ging er beim Sohn im Film, keine Ahnung.
Okay, aber das ist dann tatsächlich der Weg, wie der dann zu einer Verurteilung kommt und andere nicht. Du hast schon gesagt, Joachim Erwin stirbt dann im Mai 2008. Es gibt ein, hier in Düsseldorf zumindest, sehr berühmtes politisches Testament.
Ja.
Darin kommt auch die Sparkasse vor. Was war damals die Formulierung dazu?
Bestraft die Sünder der Stadtsparkasse, stand da drin.
Okay.
Ich glaube, es waren 10 Punkte.
Ist ja nach gewissen Vorbildern eine gute Zahl.
Ja, Erwin hat Think Big, war immer seine Devise.
Genau, auch wenn einer sich in Steintafeln haut, dann kannst du das auch in dein politisches Testament hauen.
Also das war auch, das werde ich nie vergessen. Da kommt damals kam die noch auf Papier, Städtisches Presseamt, die Text, und auf einmal steht der Testament von Jochen Erwin. Ich habe zuerst gedacht, wäre ein Scherz. Und da stand unter anderem drin, bestraft die Sünder der Stadtsparkasse.
Dann siehst du aber wieder, was das für eine Bedeutung hat, ne? Wenn du überlegst, dass jemand wirklich mehr oder weniger auf dem Totenbett also noch Dinge irgendwie formuliert, auch Ziele für die Stadt, da ist ja unter anderem, ne, macht aus dem Aqua zu ein internationales Aquarium, solche Dinge.
Benennt keinen Platz nach.
Ja.
Ja, oder irgendwie so, das stand drin. Also das war sowas habe ich vorher nie gesehen und seitdem nie wieder gesehen. Ich weiß auch heute, wie es entstanden ist. Der hat das wirklich, du hast gerade gesagt, auf dem Totenbett, das stimmt. Der hat das seinen beiden engsten Mitarbeitern, hat er das wirklich in seinen letzten Stunden diktiert.
Ob dieser Wunsch aus dem politischen Testament von Joachim Erwin Wirklichkeit geworden ist, hören wir jetzt im Urteil.
Im März 2009 verurteilt das Amtsgericht Düsseldorf Franjo Poth wegen Vorteilsgewährung und Bestechung im geschäftlichen Verkehr, wegen Untreue und fahrlässiger Insolvenzverschleppung zu einem Jahr Haft auf Bewährung. Er muss 100.000 Euro an den Insolvenzverwalter zahlen. 2010 stellt die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen gegen Heinz-Martin Hummer ein. Der neue Oberbürgermeister Dirk Elvers zieht daraufhin die Forderung nach Schadensersatz zurück. Hummer erhält eine Abfindung und Altersbezüge. Karl-Heinz Stiegemann wird hingegen zu einer Bewährungsstrafe von 15 Monaten und einer Zahlung von 36.000 Euro an gemeinnützige Einrichtungen verurteilt.
Hans, du hattest vorhin schon gesagt, es ist so ein bisschen ausgegangen wie das Hornberger Schießen. Wir gehen die Personen jetzt vielleicht nochmal im Einzelnen durch. Warum ist der Hume dann so straffrei da rausgekommen?
Weil man ihm zum Thema Untreue mit Sicherheit keinen Vorsatz nachweisen konnte. Er ist locker damit umgegangen, also mit der Kreditvergabe, das kann man schon sagen, aber das war schlimmstenfalls fahrlässig. ist aber nicht strafbar, also jedenfalls nicht strafrechtlich. Und Bestechung hat nicht stattgefunden. Es hat wohl mal den Versuch gegeben, man hat ihm mal auch einen Fernseher geliefert, aber den hat er abgelehnt, hat den zurückgeschickt. Insofern ist der Einzige, der wirklich nicht vorbestraft war, aus der ganzen Nummer rausgekommen. Stiekemann ist ja verurteilt worden, war vorbestraft und Poth auch.
Okay, nochmal ganz kurz zu Hummel. Was heißt das arbeitsrechtlich? Er ist ja suspendiert worden, ich glaube dann sogar fristlos entlassen worden. Was bedeutet das dann wieder umgekehrt, wenn man dir dann nicht nachweisen kann, dass du die Dinge getan hast, die dafür Anlass waren?
Ja, du gehst im Prinzip mit einem goldenen Handschlag. Das war bei ihm auch so. Na, du, als würdest du dich mit deinem Arbeitgeber überwerfen und so war das ja hier auch. Also ist der ganz normal da rausgegangen, hat eine Abfindung kassiert, hat auch seine Altersansprüche, also seine Rentenansprüche hat er behalten und konnte also sehr entspannt
spazieren gehen.
Ja, er hatte auch gemacht eine Weile und konnte sehr entspannt sich dann was Neues suchen und hat dann danach, zuerst hat er als freiberuflicher Finanzberater zum Teil in New York gearbeitet, da habe ich dann mal mit ihm geredet und der ist also durch diese Nummer nicht untergegangen.
Stiegemann, hast du gerade schon gesagt, ist einer von den Verurteilten. Die Bedienungsanleitung ist ihm zum Verhängnis geworden. Wie ist das?
Stiegemann ist am tiefsten gefallen im Grunde. Der kam, immerhin war der, gehörte der zum Vorstand der Stadtsparkasse und der hat wirklich alles verloren. Der hat dann, das habe ich aber auch durch den Zufall nur mitbekommen, der hat dann 2-3 Jahre später, hat er versucht, sich als freiberuflicher Finanzberater eine Existenz aufzubauen. Und ich bekam durch den Zufall, ich weiß nicht, wie ich auf die Adressliste gekommen bin. Ich bekam auf einmal einen Brief nach Hause, Absender Stiegemann, und wo er mir in einem anderthalbseitigen Schreiben klar machte, warum ich mein Vermögen dringend bei ihm,
was du dann
in
wahrscheinlich
Obhut
unmittelbar getan hast, nämlich.
Ich habe ja klar, ne, ich habe das dreimal gelesen und habe echt nicht fassen können, was dieser Mann da schreibt, ne? War klar, das war ein Brief, den hat er an alle möglichen Leute geschickt, um halt irgendwo wieder in seiner Branche Fuß zu fassen. Was er natürlich völlig unterschätzt hat, war auch damals schon. Du konntest ja nachgucken, ganz leicht konntest du recherchieren und der Name ploppte ja überall hoch. Also was am Ende aus dem geworden ist, der ist für mich aus meinem Blickfeld völlig verschwunden. Ich weiß, dass der auf großem Fuß gelebt hat. Der hatte ein Haus in Erkrath, das habe ich mal gesehen. Da konntest du sehen, dass der richtig viel Geld verdient hat. Aber ob der die Kurve nochmal gekriegt hat, weiß ich nicht. Leid hat er mir nicht getan, weil der muss so unmöglich aufgetreten sein. Das war ja eine Truppe um Humme, die der da sich aufgebaut hatte. Die haben die Sparkasse also echt, ja, das ist schwer. Die haben das Renommee der Sparkasse richtig beschädigt. Ich nenne noch ein Beispiel. Die hatten zum Beispiel die Idee, im Rosenmontagszug als mit einem eigenen Wagen aufzutreten, ne? Ich hatte einen guten Kontakt zu einer etwas unteren Ebene der Stadtsparkasse und ich bekam also da den Tipp, ja, die bauen hier an einem Karnevalswagen. Ich dachte, okay, kannst du machen. Ne? Ja. Ist allerdings Stadtsparkasse, Geld gehört uns allen. Die Sparkasse gehört ja im Grunde, oder sie ist Teil der Kommune. Mhm. Ist ein etwas merkwürdiges Konstrukt, aber eigentlich gut durchdacht. Also war schon mal klar, so ein Wagen kostet, damals war Anfang der in den 2000er Jahren, 20, 25.000 Euro. Also habe ich mich mal ein bisschen erkundigt, was haben die denn davor? Und durch die Kontakte zu den Karnevalisten bekam ich ein Foto vom Entwurf des Wagens. Die Idee war, dass der Vorstand der Stadtsparkasse im Rosenmontagszug mit diesem Wagen rumfährt und goldene Schokoladentaler unters Volk schmeißt.
Oh, geht geschickter.
Ja, nun bin ich habe immer damals schon, ich hatte ja eine etwas gespannte Beziehung zum Karneval. Und habe gedacht, ja komm, vielleicht ist das ein Humor, den du einfach nicht teilen kannst und so. Aber ich dachte, eigentlich geht das nicht. Dann habe ich den Erwin angerufen. Und habe gesagt, Erwin, wisst du da eigentlich, was die Sparkasse planen? Sagt er, das kann nicht sein. Ich sage, können Sie mir glauben, ist so. Sagen Sie nochmal. Ja, habe ich gesagt, Wagen, haben die einen Auftrag gegeben, wollen goldene Taler Geld unters Volk schmeißen. Sagt Erwin zu mir, dieser Wagen wird nicht fahren. Und so war es auch. Der muss da wie ein Berserker aufgeschlagen sein im Vorstand und muss den, also den Kopf gerade gerückt haben nach dem Motto, hör mal, seid ihr eigentlich völlig gaga? Was glaubt ihr eigentlich? Was ist das für ein Bild? Die Sparkasse schmeißt Geld unters Volk, auch wenn es aus Schokolade ist, auf keinen Fall.
Es ist ja das so ein Gesamtbild, das sich ergibt. Ne? Also ja, aus diesem genau. Skandal, eben auch aus so einer richtig. Haltung heraus, verstehe ich, warum richtig. Du sagst, die genau. haben dem Renommee der Sparkasse so geschah.
Ja, das und der war ausschließlich vor Zorn. Und da war der damalige Sprecher der Sparkasse, den Hummel mitgebracht hat,
ja.
Der war hauptsächlich beteiligt an diesem Wagen. Der hat mich angerufen, der war stinkesauer, weil wir in der RP darüber berichtet hatten. Ne? Aber der war auch so eine Gestalt, die passte zu dem ganzen, ja, zu diesem Außenauftritt dieser Vorstandsriege. Kann man nicht anders sagen. Und den hat es natürlich auch gerissen.
Ja. Ja. Kommen wir zum Schluss wieder zu Franjo. Wie ist es mit Franjo weitergegangen?
Franjo Poth hat im Grunde sein Leben wie vorher weitergelebt. Ne? Mit seiner Frau, die Kinder kamen, die sind umgezogen. Ich habe die beiden noch ein paar Mal erlebt bei verschiedenen Events in Düsseldorf. Ich weiß, dass der Albert Eickhoff, dieser Modehändler von der KÖ, damals ja eine ganz große Nummer, nicht nur Nachbar von Poth, sondern auch natürlich mit denen befreundet. Und Verona war auch Kundin bei ihm. Der hat mal zu irgendeinem Jubiläum seiner Firma, hatte er eine große Sause gemacht. Da waren die dabei. Ich habe die ein paar Mal erlebt. Ich sehe die heute noch oft. Na, ich wohne ja auch linksrheinisch, also jetzt nicht in dieser Gegend da, aber da ich da oft mit dem Hund unterwegs bin, sehe ich die ab und zu. Also für mich hat sich das Leben für ihn, was ich so mitkriege von ihm, überhaupt nicht verändert. Es hat damals Leute gegeben, ich habe es eben erwähnt, die gesagt haben, hör mal, die Frau von ihm, also Verona, verdient so viel Geld, die kann den doch da rausholen. Ne? Das war damals ein Thema, wirklich eine Frage. Das hat die nicht gemacht. Die hat eine Gütertrennung, die hat ihr Vermögen, er hat seins, er hat auf einmal einen Haufen Schulden mit seiner Firma. Also da ist kein Geld geflossen, überhaupt nicht. Und die leben nach wie vor da in dem Haus in Meerabusch. Und ab und zu taucht sie ja auf in allen möglichen Fachblättern der Schönen und Reichen. Seit 2 Jahren gibt es eine Firma, die heißt Pacific Healthcare. Und der Sitz dieser Firma ist genau auf der Stadtgrenze zwischen Büderich und Düsseldorf, Lörrick. Da haben die ein altes Haus gekauft, einen sehr schönen Bau. Den haben die mit einem unglaublichen Aufwand, haben die den modernisiert. Und da sitzt diese Firma drin. Direkt daneben steht an der Straße zwischen Meerbusch und Seestern steht eine große Werbetafel. Schon seit, weiß ich, über einem Jahr. Ich fahre da ja auch vorbei, weil ich in der Gegend wohne. Und da sehe ich immer Verona, die dafür ihre Produkte wirbt. Und die macht das auch ganz intensiv auf verschiedenen Social Media Kanälen. Und das ist so eine Beauty-Linie, wie man das so sagt, mit irgendwelchen angeblich verjüngenden Mittelchen oder so. Ich bin nicht die Zielgruppe, daher weiß ich nicht so genau. Es geht also um Kosmetik im weitesten Sinne.
Verstanden.
Und die Firma sitzt da und das ist ihre. Und er ist Geschäftsführer übrigens.
Ja, Hans, das war, glaube ich, heute die Folge mit den stärksten Einblicken in die Düsseldorfer High Society, die wir bisher hatten. Und ja, auch eine Menge persönlichen Erleben von dir auf nochmal eine andere Art und Weise, als wir das bisher in unseren Folgen hatten. Ich danke dir ganz, ganz herzlich dafür. Danke natürlich der Cast-Crew, die diese Folge wieder so wunderbar produziert. Sarah-Lena Bolay als Nachrichtensprecherin und Verkünderin des Urteils und allen, die uns zugehört haben. Bis zum nächsten Mal.
Kohle, Knast und Kaviar ist eine Produktion von 4.0 in Zusammenarbeit mit Cast Crew.